Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clever und Schön, künstliche Intelligenz trifft Kreativität mit Adi und Jens. Hallo.
Einen wunderschönen.
Ja, heute gibt es ein vielleicht verstörendes Thema vielleicht für manche. Heute geht es um Leben und Tod und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, auch noch um die Liebe. Aber wir fangen mal mit Leben und Tod an.
Die wichtigsten Themen der Welt.
Das sind die wichtigsten Themen. Leben, Tod und die Liebe. Ne?
Natürlich.
Das erste Thema, es geht um Verstorbene zum Leben erwecken. Die KI-Technologie ermöglicht es jetzt mit verstorbenen Personen zu kommunizieren. Und zwar, man kann die Persönlichkeit der verstorbenen Personen mit der KI imitieren. Hereafter ist ein Anbieter, der das jetzt ermöglicht mit einer App. Diese KI wird auch von manchen Verfechtern als Deathbots bezeichnet. Es sind Chatbots momentan, noch keine digitalen Avatare, aber das wird wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern. Dann hat man auch einen digitalen Avatar, der eine Persönlichkeit darstellt. Mhm. Und ja, Ziel von dieser App Hereafter ist es, den Chatbot so zu trainieren mit E-Mails, Nachrichten, Social Media, Posts, Audio, Video, damit dieser Chatbot quasi zu einer Persönlichkeit wird, zu einem Charakter, der jetzt bei Hereafter halt verstorben ist und quasi ja kopiert, imitiert wird. Was hältst du davon, Adi?
Das erinnert mich daran, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Mhm. Kannst du dich erinnern, dass es darum ging, wow, und zwar nur, weil wir die Idee in unseren Köpfen entwickelt haben, man könnte ja von uns etwas zurücklassen und unseren Kindern die Möglichkeit geben, dann auf unser Wissen zurückzugreifen, sollten wir mal nicht da sein, um mal nach einem Rat zu fragen. Kannst du dich erinnern? Das war schon...
Wir haben rumgesponnen.
Anfang letzten Jahres.
Das wäre doch krass, wenn es das geben würde. So, richtig. Papa, ich brauche einen Rat. Ich weiß, du bist nicht mehr da, aber ich frage dich jetzt hier als KI.
Ja. Wobei der Anstoß bei mir tatsächlich zu diesem Gedanken kam, dass ich im Radio gehört habe, dass eine Wissenschaftlerin von ihrem toten Bruder Dateien eingespielt hat. Und ihre Mutter tatsächlich dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise abhängig davon geworden ist.
Okay, wurde abhängig davon.
Ja, sie wollte sich immer weiter mit ihrem toten Sohn unterhalten, wollte das nicht loslassen.
Und das ist das negativ? Ist das schlecht? Ist das ein Nachteil? Das ist die Frage, ob das wirklich ein Nachteil ist oder ob für sie ist es ja ein Vorteil, ne? Mhm. Mich erinnert das übrigens ganz stark, diese Situation, an den Lieblingsfilm von dir, wo ich mir nie den Titel merken kann, dieser Zukunftsfilm, Blade Runner, und zwar dieser neuere Film, Blade Runner 2049, wo ja dann der Polizist, Ryan Reynolds, nach Hause kommt in seine Wohnung und dort ist immer seine Freundin, aber seine Freundin ist eine KI, die projiziert wird in den Raum, holographisch, und aber die wirklich eine Beziehung führen und was aber auch nur eine ganz schlaue KI ist. Und so habe ich mir das hier vorgestellt. In ein paar Monaten gibt es nicht nur diesen Chatbot, sondern er wird dann einfach direkt auf meinen Fernseher übertragen, als digitaler Avatar von der Person, die verstorben ist. Und ich kann ganz normal mit ihr kommunizieren, ne? Und sie wird genauso antworten, wie es meine Partnerin zum Beispiel dann gemacht hätte, ne? Die gleiche Art, die gleiche Stimme, das gleiche Gesicht, die gleichen Marotten, sage ich mal, also die komplette Spiegelung der...
Mir kommen schon wieder Gedanken in den Kopf.
Ja.
Du sagst jetzt meine Liebste, die irgendwie verstorben ist. Frage spontan, sage ich jetzt mal, oder aufgrund der Krankheit. Seid ihr euch darüber dann entsprechend einig gewesen, dass man ihre Daten aufnehmen sollte? Da wird es natürlich um ganz viele verschiedene Dinge gehen. Mein Gedanke war ja, okay, man könnte ja jetzt je nachdem, wie viele Leute dann... Stell dir vor, es gibt ein Facebook und nicht Facebook, sondern Deathbook oder sowas. Mhm. Und jeder hinterlegt seine Daten einfach nur, weil er das selbst will.
Ja.
Und dann gehst du auf Deathbook und suchst nach deinen Freunden, wenn sie jetzt zum Beispiel verstorben sind oder perspektivisch verstorben sind, weil die müssen ja erstmal die ganzen Daten einpflegen.
Ja.
Und guckst dann nochmal tatsächlich, ob du dich mit denen irgendwie unterhalten kannst. Das könnte ja sein, dass du deine nicht nur eine Verflossene, sondern mehrere Verflossene womöglich dann auf einmal da drin hast, weil alle Menschen das gerne wollen, ihre Daten da reinbringen, dann kannst du dich ja mit allen Menschen unterhalten, die in deinem Leben irgendwo dir über den Weg gelaufen sind. Womöglich.
Ja.
Was macht das für Freundschaften aus? Ich sag jetzt mal nicht nur Beziehungen, sondern auch Freundschaften mit Freunden.
Mhm.
Stell dir vor, wir beide verstreiten uns und sind dann aber so zukunftsorientiert, dass wir beide unsere Daten online stellen.
Ja, dann würde ich direkt
einen
digitalen Adi machen und der weiß ja in den Podcast mit mir aufnimmt, der aber nicht so stark auf den Sack geht. geht, ne?
Richtig. Und dann sagst du der KI, ey, aber ich möchte nicht von ihm diese kritischen Punkte dann halt.
Genau, die Themen will ich aber nicht.
Schon so, wie es mir gefällt. Ja. Genau, richtig.
Das können wir machen. Und dann kommt natürlich die nächste Frage auf, braucht man denn überhaupt noch den Menschen als Partner oder Freund, wenn er ja auch digital existiert und vielleicht sogar noch eine bessere Version von ihm da ist, weil man sagt, komm, aber die und die Themen oder die und die, die Marotten, die er hat, die lässt du bitte weg. Ne?
Bei der Recherche zu dem heutigen Thema ist mir auch in den Sinn gekommen, zum Beispiel Surrogates, der Film mit
Bruce Willis,
kam nicht auf den Namen, wo sich die Leute natürlich irgendwo in der virtuellen Welt bewegen mit ihren Avataren. Und genauso ist es ja auch Metaverse angedacht, dass man sich wirklich dort treffen kann, ohne dass man physikalisch präsent ist.
Wobei man da ja in der virtuellen Welt wäre und bei Surrogates sind die Avatare in der realen Welt und übernehmen die Arbeit für die Person, die dann nur noch zu Hause angeschlossen sitzt.
Ne? Ist das so lange her, dass ich mich da nicht mehr erinnern kann, dass man dann tatsächlich auch noch mit physikalischem Körper dann unterwegs ist?
Genau. Hallo Lia, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, danke, dass ich dabei sein kann. Freue mich auf unser Gespräch. Worüber sollen wir sprechen?
Wie würden die Vorteile aussehen, wenn die KI-Technologie verstorbene Personen imitieren kann?
Die Technologie könnte Trost spenden, indem sie eine emotionale Verbindung ermöglicht. Die digitale Avatar könnte Erinnerungen teilen und eine unterstützende Rolle im Trauerprozess spielen.
Oder auch psychologische Störungen, die man dann entwickelt. Ne? Das könnte auch passieren.
Naja, ob das dann zu den Vorteilen zählt, ist eine andere Frage. Aber ich weiß, worauf du dann entsprechend
zum Thema Tod gibt es ja auch den Death Calculator. Kann ja mittlerweile heutzutage genau, ja, von der KI sich ausrechnen lassen, in welchem Jahr man sterben wird. Relativ genau auch.
Ich habe tatsächlich versucht, auf die Seite von Life2Vac AI mir das anzuschauen. Und da bewerben die tatsächlich einen, ich sage jetzt mal sowas wie einen Calculator, der vorhersagen kann, wie sich dein Leben entwickelt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du in so und so vielen Jahren zu Tode kommen denkst oder nicht. Und spannend finde ich natürlich die Frage, wie viele Daten werden benötigt dafür? Wird die Genauigkeit mit der Menge der Daten ist die dann in Korrelation dazu? Das heißt, je mehr Daten ich reingebe, desto genauer wird das dann auch sein oder auch nicht. Es entstehen logischerweise ethische Fragen. Will ich das wissen?
Ja, das ist die Frage. Ich will's wissen, wenn ich lange lebe, will ich's wissen. Wenn er dann sagt, so 52 oder so, dann will ich's gar nicht wissen, ne?
Also, stellst du die Frage, Alter, lieber Calculator, sag's mir nicht, wenn ich zu schnell sterben sollte.
Dann schweigt er ja, ist auch scheiße.
Dann weißt du es doch sowieso dann wieder. Ja. Also kannst du damit gar nicht umgehen. Entweder du willst es wissen, dann gehst du da drauf, oder du lässt es
kommen. Ich will es nicht wissen. Willst du es wissen, wenn du stirbst?
Gab es nicht schon zig Filme dazu, die das zum Thema gemacht haben? Die tatsächliche Fähigkeit zu wissen ganz genau, wann du stirbst? Natürlich ganz genau. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit dieser Info?
Es gibt einen Film aus den 70ern, 80er, 70er in der Zukunft. Und da haben dann, in dem Moment, wo man, glaube ich, 18 wird, leuchtet irgendwie so eine Lampe am Unterarm. Kennst du diesen Film bei den Leuten?
Out of Time.
Also die haben eine bestimmte Lebenszeit.
Du kannst aber einkaufen, die Zeit.
Ach so, das ist
nicht so, dass sie
runterkommen. Nein, das war der Film, der aus den 2000ern mit Justin Timberlake. Ach, stimmt. Es gibt einen Film aus den 70ern, dann läuft irgendwann die Zeit ab, wo man halt jetzt nicht mehr leben darf, damit man nicht zu alt wird. Die wollen keine alten Leute haben. Und dann leuchtet irgendwie so ein Licht am Unterarm von diesen Leuten. Und dann versuchen die immer zu fliehen und werden dann halt gesucht und getötet, weil die halt nur junge Menschen haben wollen auf dem Planeten irgendwie. Ne?
Genau. Naja. Ja, die Frage, die sich wirklich stellt, ist einmal, will man es wissen? Dann möchte man womöglich die Zeit optimal nutzen. Ja. So nach dem Motto, hey, wenn ich das jetzt hundertprozentig weiß, dass das dann in 5 Jahren passiert, dann gehe ich irgendwie anders um mit meinem Leben. Auf der anderen Seite, warum solltest du anders mit deinem Leben umgehen, nur weil du in 5 Jahren stirbst und nicht in 25? Sagst du dann, ich habe mehr Zeit? Ich werde jetzt mehr auf der faulen Haut liegen, wenn es mir gefällt und mich eben nicht anstrengen, die 5 Jahre in irgendeiner Form zu machen.
Man hat so eine Bucketlist, oder? Die Bucketlist würde man dann viel schneller durchgehen, oder?
Falls du die finanziellen und zeitlichen Ressourcen dafür hast. Was ist denn, wenn du arm bist und von Job zu Job dich rettest von Monat zu Monat mit deinem Paycheck?
Aber es kann auch ein super Motivations- lebst. super Motivationstraining sozusagen sein. Ne? Du bekommst eventuell super Motivation, wenn du weißt, du hast jetzt halt nur noch 10 Jahre zu leben und wolltest aber noch die und die Sachen alle erleben und dann gibst du halt Vollgas. Ne?
Und da sind wir mitten wieder in der ethischen Diskussion darüber. Will ich es wissen? Will ich es nicht wissen? Was bin ich für ein Typ? Was mache ich? Was stelle ich an mit dieser Information? Mhm. Arbeite ich positiv damit? Oder bin ich dann noch deprimierter und sage, ist mir doch egal, dann kann ich auch eine Bank überfallen, weil dann in 3 Monaten sterbe ich sowieso, dann überfalle ich eine Bank und gebe dann halt meiner Family die Kohle, die ich erbeutet
habe. Ja, und so ist dann Breaking Bad entstanden, ne? Wo er dann gesagt hat, ich habe ja eh nur noch ein paar Monate zu leben, ob ich dann ins Gefängnis komme oder nicht, ist auch egal, ich gebe jetzt Vollgas mit dem Drogenverkauf, ne? Mhm. Das war über Breaking Bad. Ja, es kommt auf jeden Fall zu dem Thema. Mhm. Also nicht zu dem Thema, dass man sein Alter erfährt, wann man sterben könnte, sondern zu unserem Hauptthema gibt es Kritik von der Fachwelt, habe ich gelesen. Diese generativen Geister, wie sie es nennen, die können ja Hinterbliebene trösten, aber es besteht tatsächlich das Risiko, dass sie abhängig werden und dass die Lebensweise ungesund wird. Diese Kommunikation mit verstorbenen Personen im Haushalt oder so oder wo auch immer. Mhm. Und das kann zu psychischen Schäden führen, haben die gesagt, und traumatisieren. Deswegen hat die Fachwelt, selbst die KI-Fachwelt, hat das eher kritisiert, was jetzt möglich ist.
Ja. Ganz ehrlich, was anderes habe ich überhaupt nicht erwartet, als dass das tatsächlich absolut kritisch diskutiert wird. Weil die Tatsache, dass dann bestimmte gut aufgestellte Leute mental jetzt damit lockerer umgehen können als diejenigen, die labiler sind, ist es doch klar. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wozu sind dann eben unterschiedlich aufgestellte Leute fähig, wenn sie dann konfrontiert werden mit ständiger Trauer, den geliebten Menschen nicht physisch umarmen zu können?
Oder hat man keine Trauer mehr, weil man sich nicht mehr alleine fühlt, weil die Person, sobald man zu Hause ist, auf allen Displays und Monitoren angezeigt wird, mit einem redet, wenn man sie fragt, weil kann man diese Person nicht umarmen, aber sie ist ja da, sie redet mit einem, sie kommuniziert so, wie sie es immer getan hat. Das heißt, vielleicht fühlt man sich einfach nur noch geborgen und sicher und ist getröstet, dass diese Person da ist. Gut, man kann sie nicht mehr umarmen, aber das wäre so, wie wenn der Partner halt in einem anderen Land arbeitet. Kann man jetzt auch nicht umarmen, aber man kann ihn jeden Abend per Video sehen und mit ihm sprechen und ihm alles mitteilen, was einen bedrückt oder begeistert.
Ja? Ich glaube nicht, dass wir Menschen so aufgestellt sind. Ich glaube wirklich, dass wir diese Berührung benötigen. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also es geht ja um die Evolution, und wenn ich darüber nachdenke, wie schnell wir uns jetzt entwickelt haben seit der industriellen Revolution innerhalb von circa 200 Jahren, dann ist die Millionen Jahre Entwicklung zuvor so langsam vorangeschritten, und jetzt haben wir auf einmal schlagartig Entwicklungen vor unserer Brust gehabt. Jetzt könnte man sagen, okay, wir waren ja vorbereitet gewesen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende zuvor im Rahmen der Zivilisationsentwicklung, aber diese tatsächliche Nähe zu der physischen Welt, ob ich jetzt durch einen Wald laufe und Laub in die Hand nehmen kann und das Rauschen unter meinen Füßen vom knirschenden Schnee spüre, die Luft in frisch oder dreckig einatmen kann, ist sicherlich anders, als ich liege irgendwo eingestöpselt. Und ja klar, wenn du mir diese Informationen vermitteln kannst über Nervenbahn, so dass ich keinen Unterschied merke, okay, aber ich glaube, da verkümmert dann halt eben entsprechend der Körper. Es gibt ganz, ganz viel auf ganz anderen Ebenen, aus meiner Sicht persönlich, dass sich dann eben tatsächlich in der physischen Welt abwickelt. Einen Teil, ich sage jetzt mal so, kennst mich ja, ich sage alles in Maßen. Das heißt im Prinzip auch ein bisschen Kommunikation mit Verstorbenen in Maßen. Wenn ich dann sagen kann, wenn ich mir immer bewusst sein kann, okay, die KI ist gefüttert mit so viel Daten, wie es erlaubt, möglich gegeben wurde von dem Vorgänger unter Absprache. Stell dir vor, ich könnte jetzt mit meinem Dad abklären und absprechen, pass auf, ich hätte da Bock darauf, machst du das? Und er denkt sich, jo, ich glaube ehrlich nur an das Leben nach dem Tod. Und wenn du das unbedingt haben willst, ja, nimm aus. Und dann Erzählungen, Aufnahmen und so weiter. Und dann hast du etwas. Hast dich damit mit ihm, hast es vereinbart, er hat sein Erlaubnis eingesprochen und du hast dann entsprechend die Daten. Jetzt hast du eine gewisse Qualität davon und du gehst dir und sagst, okay, bei der nächsten Entscheidung frage ich mal nach. Aber mir ist es bewusst, dass vielleicht die Qualität der Daten davon abhängt, wie viel da reingegangen ist. Dass es nicht der perfekte Rat ist. Aber hey, vielleicht kann ich mir ein bisschen was helfen, dieser Rat, um, wenn ich unsicher bin, vielleicht das Zügellein an der Waage zu sein. Das ist womöglich irgendwie, in Anführungsstrichen, gesunder Umgang damit. Aber was ist denn, wenn einer ständig würfelt und sagt, sag mir, was ich tun soll, mach das, okay, renn los.
Ohne, ja, es könnte ohne, so eine Abhängigkeit entstehen. Das ist eine Abhängigkeit, wenn diese Person die Ratschläge annimmt von dieser KI-Personalität und sie sogar vielleicht verehrt. Da komme ich zum Thema KI-Religion. Dass nämlich Verstorbene könnten zu einer Art Gottheit oder zu einem Engel werden für diese Menschen. Und ja, da wird halt in der Fachwelt auch über die Gefahr einer KI-Religion gesprochen. Finde ich auch sehr spannend.
Absolut. Einmal als womöglich die Fähigkeit, eine bestimmte Person zu glorifizieren. Sagen wir mal Mr. Beast.
Ja.
Nur als Beispiel. Ja, okay. Alle sind überzeugt davon, dass er Gutes leistet. Und dann ist irgendwann mal dann halt Mr. Beast die übernatürliche KI-Religion größer als alle anderen, weil er die meisten Follower hat. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch so sein, dass ganz viele Geister auf einer bestimmten gemeinsamen Ebene eine sogenannte KI-Religion dann hervorrufen, die wirklich sich dann davon speist, dass man dann immer mit Verstorbenen kommunizieren kann. Und zwar vielleicht sogar, stell dir vor, du sammelst alle Eindrücke und Erlebnisse von ganz vielen Personen, die einer bestimmten Gemeinschaft angehören, an die geglaubt wird. Ich weiß es nicht, mir fällt jetzt nichts Besonderes ein. Und diese kollektive KI wird dann genutzt als das religiöse, als die religiöse Entität. Übrigens, dazu habe ich auch in den Kommentaren beziehungsweise in den Reflexionen gelesen, dass durchaus eine Person die KI gefüttert hat mit den Informationen über Jesus Christus. Und dass die tatsächlich einen Bot geschaffen hat, dass man sich quasi mit Jesus Christus dann halt direkt unterhalten kann.
Schlecht.
Und dann hat die Person es dann auch mit dem Pfarrer gesprochen und hat es irgendwie dann pragmatisch gesehen und gesagt, ach, dann sitze ich dann im Beichtstuhl mit einem Tablet und kann dann kurz mal bei Jesus nachfragen, was man dann halt in der Beichte gesagt wurde, und dann hilft mir dann Jesus dann auch direkt.
Also ich habe irgendwo gesehen, man kann auch schon in Schulen, in bestimmten Schulen, kann man dann mit dem Albert Einstein reden zum Beispiel auf dem Tablet, der einem dann seine Ansichten erklärt und so. Also da gibt es auch schon digitale Avatare, die gefüttert wurden mit ganz bestimmten charakteristischen, inhaltlichen Eigenschaften zu bestimmten wichtigen Personen aus der Geschichte. Lia, Verstorbene könnten als Gottheit oder Engel angesehen werden, wenn sie durch die KI imitiert werden. Man könnte das als KI-Religion bezeichnen. Was denkst du, wie weit das Ganze so in 50 Jahren sich weiterentwickeln könnte?
In 50 Jahren könnten KI-Religionen tatsächlich entstehen, wenn Menschen stark mit digitalen Avataren interagieren. Dies könnte positive emotionale Erfahrungen, aber auch die Gefahr der blinden Unterwerfung mit sich bringen. Es hängt stark von ethischen Leitlinien und gesellschaftlichen Entwicklungen ab.
Aha, okay.
Sehr diplomatische Antwort.
Wie würde das Ganze denn extremer aussehen, wenn die KI-Religion extremer werden würde in der Zukunft?
In einem Extremszenario könnte eine übermäßige Anbetung der KI zu fanatischen Kulten führen. Menschen könnten jegliche rationale Entscheidung aufgeben und sich der totalen Kontrolle durch die KI unterwerfen. Das würde nicht nur individuelle Freiheiten gefährden, sondern auch gesellschaftliche Stabilität bedrohen. Es ist wichtig, hier klare Grenzen zu setzen und die Ethik im Blick zu behalten.
Interessant.
Das ist doch schon mal ein bisschen tiefer auf jeden Fall.
Ja, wir hoffen mal nicht, dass es so weit kommt. Aber wäre spannend, wenn es sowas parallel geben würde, und dann würde es auch Kirchen geben, so Hightech-Kirchen irgendwie, weißt du, so, wo dann...
Ja, im Endeffekt könntest du ja von Haus zu Haus gehen, und jedes Haus hat seine eigene gleiche Religion, weil dann neben der Bot angelernt wurde mit dem, was einem besonders gut gefällt.
Virtuellen Welt nur noch. In der virtuellen Welt wäre dann die digitale Kirche überall, ne? Von der KI oder von verschiedenen KIs.
Ja, oder nicht einmal unbedingt virtuelle Welt. Vielleicht hast du dann einfach nur dann irgendwie Haus, an dem angeschlagen ist, KI, Religion hier frei, offen, zugänglich. Kommen Sie rein in mein Wohnzimmer, setzen uns vor den Fernseher und lauschen der KI, die ich angelernt habe, zu einer bestimmten Region. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Farbsortierungen als Schemata oder Zeichen, so wie du heutige Religionen an Zeichen erkennen kannst.
Zeichen.
Kannst du bestimmte Richtungen, Technologie, KI, Religion, seelische Religion, wissenschaftliche Religion, natürliche Religion und so weiter und so fort. Das ist schon, man kann durchdrehen in jeglicher Hinsicht, aber man merkt einfach nur, und beim Lesen von den Artikeln, die wir für die heutigen Themen herausgesucht haben, habe ich mich teilweise gefragt, boah, sind die Texte tatsächlich auch selbst schon ein bisschen von den KIs geschrieben worden? Inwiefern wurde das Schreiben unterstützt? Wie viel stimmt denn von all dem, was da jetzt reingegeben wurde als gegebene Daten? Oder wird schon jetzt schon übertrieben im Sinne von, wer schreibt die krassesten Stories auf den Homepages mit den KI-Informationen und wo führt das alles hin? Also ich glaube, wir müssen demnächst noch besser sortieren im Kopf, wenn wir Informationen wahrnehmen.
Und wir brauchen die Kennzeichnung, oder? Wasserzeichnung, irgendwas Kennzeichnung, wurde mit KI erstellt oder nicht, ne? Das bräuchte man auch immer vielleicht.
Spannend ist es sicherlich, ob so etwas überhaupt dann halt verfolgt wird oder ob das dann unter Todesstrafe stehst, dass du dann halt kein Wasserzeichen hast. Weißt du, was ich meine? Ich übertreibe jetzt irgendwie extrem. Aber was passiert, wenn es einer nicht tut, weil er seinen eigenen Bock...
Vielleicht ist ja umgekehrt. Alles ist mit KI und ist dann was Besonderes, da gibt es dann extra ein Zeichen, wenn etwas von einem Mensch erfasst wurde. Und dann, dafür gibt es ein Zeichen.
Ich habe darüber nachgedacht, als ich dann an YouTube-Videos gedacht habe, wenn du jetzt quasi alle möglichen Inhalte mit der KI erstellen kannst, nur bei Filmen, wird das nicht so sein wie Back to the Schallplatte, Back to the Roots, wo du dann irgendwie analog irgendwas hören willst, dass dann halt die YouTube-Videos besonders interessant werden, die insbesondere von den Content-Creators gemacht werden, die alles nur analog aufnehmen.
Ja.
Was heißt analog? Nicht mit der Digitalkamera, sondern mit V8 und dann wiederum digitalisiert. Also du kannst in alle Richtungen gehen. Ich glaube, das ist schon echt interessant.
Ja, jetzt sind wir schon mehr zum Ende angekommen unserer Folge. Ich weiß nicht, ob wir nur ganz kurz mal auf die Liebe eingehen. Wir sind ja auf Leben und Tod eingegangen. Die Liebe als zweites Thema mal kurz drauf eingehen. Ja. Und zwar geht es um das Thema KI-Profile oder Erstellung von KI-Profilen für Tinder und andere, ja, so Kennenlernseiten. Ist momentan ein Trend, ne? Wird sehr viel momentan gemacht. Gibt es extra Anbieter, die das auch so wirklich anbieten? Hier, mach deine Bilder, mach dein Profil schöner für deine, einen Partner zu bekommen auf gewissen Seiten, ne? Das ist ein Trend.
Und zwar in unterschiedlicher Qualität. Also wenn das, was ich jetzt nachrecherchiert habe, ist von Optimieren von Fotos bis hin zu so weit gehen, dass du komplette Avatare erstellen kannst, die so natürlich wirken, dass dann, die nicht mehr dem Original gleichen. Und die meisten stellen sich natürlich die Fragen,
wenn die sich treffen, ist halt blöd, ne? Warum, wenn die Person dann doch nicht so toll aussieht, wie man eigentlich auf den Fotos dachte. Ich meine, das war bestimmt auch vorher schon, dass da besonders tolle Fotos gewählt wurden bei Tinder und so sieht man eigentlich gar nicht mehr aus, aber zusammen 15 Jahren vielleicht aus. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein.
Aber da kommen wir doch genau direkt zurück über die Schleife zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich vielmehr glaube, dass wir Menschen trotzdem den physikalischen Kontakt benötigen. Jetzt könntest du genauso gut sagen, ich erstelle meinen Avatar, sehe besonders gut aus, aber treffe mich nie mit jemandem, weil sobald ich rausgehe, fällt der Schwindel auf und das Gegenüber ist dann
enttäuscht. Das gibt's ja als Beziehung.
Oder ist es nicht enttäuscht, weil die Gegenperson hat genauso einen Avatar erstellt und man lacht sich zu Tode, wie man jetzt wollte ich nicht frech sein, aber komm. Da sitzen dann auf einmal doch zwei hässliche Vögel sich gegenüber und die Avatare sind irgendwie Supermodels und dann lachen sich beide tot und klatschen ab und sagen, wie geil ist das
denn? Ich glaube, sind beide enttäuscht dann, oder? Also
klar.
Es gibt diese Sendung auf MTV auch mit Catfishing, das Thema, und das passiert halt immer wieder, dass Leute halt, Catfishing ist halt, dass sie ein Fake-Profil haben mit falschen Fotos, die sie sich von Social Media geholt haben, von der anderen Person, die ihre ganzen Daten freigegeben hatte. Das heißt, sie konnten alle persönlichen Bilder runterladen und konnten so ein eigenes Profil erstellen, was total realistisch aussieht, weil man halt verschiedenste Fotos von diesem anderen Profil übernommen hat. Catfishing. Und ja, ich würde sagen, der König der Catfishing-Leute ist ja hier der Tinder-Swindler auf Netflix. Der hat nicht unbedingt die Fotos, also er war schon er selber, er hat nicht irgendwie eine andere Person genommen zum Faken, aber sein kompletter Lebensstil und alles ist ja gefaked gewesen bei Tinder-Swindler. Müsst ihr euch mal anschauen auf Netflix, der hat es wirklich drauf gehabt, aber im negativen Sinne, weil er wirklich eine Dame nach der anderen bis auf den letzten Euro aus oder Dollar ausgenommen hat für seinen teuren Lebensstil, rumgejettet von nach da und ja, hat alle ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Das so kann es dann auch gehen.
Was ist das jetzt für ein Fazit? Alles wird fake. Man muss sich vor den Fakes in Acht nehmen. Werden sich Kommunen bilden, die zurück in die Wälder gehen, wie die Hippies damals?
Ja, alles ist momentan fake. Letzte Woche haben wir gesprochen über Deepfakes von Biden, der diese Robocalls von angeblich Biden, der gesagt hat, hier bitte wählt jetzt nicht, hebt euch die Stimme auf, die ist sonst weg für die Hauptwahl. Also überall ist gerade Fake und Deepfake und Fake Images, Fake Profile. Da muss es halt jetzt stärkere Gesetze geben, die das Ganze so ein bisschen Zaum halten, würde ich sagen. Sonst.
Ja, aber du sagst es ja genau richtig, in Zaum halten. Die Frage stellt sich mir bei so vielen verschiedenen Möglichkeiten im Internet, führt das dann dazu, wenn du es wirklich in Keim ersticken willst, dass es dann wie Big Brother is Watching You von George Orwell, dann die Regierung komplett alles sperrt, was nicht miet- und nagelfest ist und ob sich dann trotzdem irgendwelche Communities ergeben im Darknet, die dann doch eine sogenannte Freiheit des Datenflusses dann eben aufbauen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, inwiefern die chinesische Regulation so weit ist, dass sie bestimmte Kommunikationsmodelle oder Apps...
Ja, die halten alles unter Kontrolle und kontrollieren auch so alles Mögliche, also selbst auf den Straßen über Kameras mit Gesichtserkennung, wer da läuft. Ne? Du bist als Person erkannt, du wirst benotet, wie du dich verhältst. Du hast, glaube ich, so bestimmte Punkte, ein Punktesystem, je nachdem, ob du dich nachhaltig verhältst oder wie du mit einem Menschen umgehst. Ist so ein bisschen wie Black Mirror, ne? Du hast ein Punktesystem und du, je nachdem, wie viel Punkte du hast, bekommst du dann auch nur einen Kredit bei der Bank für etwas oder so. Die gucken danach, wie dein Punktesystem ist. Also im Grunde wie so eine Black Mirror-Folge. Und so ist das in China zum Beispiel, ja.
Und die Frage stellt sich natürlich, wie lange lassen die Menschen das mit sich machen? Oder ist das dann doch die perfekte Gesellschaftsform, in der alles entsprechend gläsern ist und man sich nie traut, was Schlechtes zu machen? Auf der anderen Seite ist die Frage, was ist schlecht? Wird das von der Regierung festgelegt, die in dem Bereich das Ganze steuert?
Ja, ich glaube, das ist nicht nötig. Ich glaube nicht, dass das nötig ist, aber die KI, wenn die so schlau wird, dass man viel faken kann, wird die KI genauso schlau, das auch alles zu erkennen, automatisiert. Und das wird uns, diese KI wird das dann wieder ein bisschen begrenzen, alles. Ne?
Das. Und weißt du, was das bedeutet?
Ja.
Gute KI gegen schlechte KI. Da gibt KI-Krieg.
Wahrscheinlich, ja.
Oh, mein. Da müssen wir hoffen, dass die gute KI siegt und uns nicht mit Override auf den roten Knopf. Genau.
Kein Terminator-Szenario, bitte, sondern immer Happy End. Die Liebe siegt am Ende.
Die Liebe siegt, egal was wir für ein Avatar haben. Hauptsache, wir berühren uns nachher.
Wenn es nur das Display ist. Ja.
Genau.
Ja, das war wieder eine interessante Folge. Ja, ich hoffe, euch hat die gefallen. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.